Guten Morgen alle miteinander und herzlich willkommen in unserer neuen Serie, wo Andreas letztes Mal am letzten Sonntag schon einen guten Pflock reingehauen hat, einen theologischen, und ganz viel erzählt hat, was von Wörtern, Hebräisch und Griechisch, was man so muss wissen, wenn man sich mit dem Thema Anbetung befasst, auch fürs Hirn. Also wenn ihr das noch nicht geschaut habt, ich würde es unbedingt nachschauen, weil es einfach allen uns, die nachher kommen, einen mega guten Boden gelegt hat und mir ganz viel jetzt nicht mehr erzählen. Mein Thema heute ist die Kraft der Anbetung. Es ist der Text, wo der Silas und der Paulus in Apostelgeschichte 16 ins Gefängnis geschmissen worden sind. Wo ich aber mich mit dem Thema und dem Text auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ich brauche noch einen Untertitel. Und darum ist mein Untertitel für ungeahnte Außen- und Nebenwirkungen, fragen Sie den Pastor oder die Theologin Ihres Vertrauens. Wir sehen dann nachher, warum es nicht nur Auswirkungen sind von der Anbetung, sondern auch Nebenwirkungen. Mich hat in dieser ganzen Zeit, wo ich das so bewegt habe, ein Bild begleitet, und das ist das. Anbetung ist wie, wenn du einen Stein in das Wasser rührst, in einen See oder nur in eine Klunke, und es geht immer mehr Kreise nach außen. Und das Bild wird uns begleiten, wenn wir zum Paulus und zum Silas ins Gefängnis gehen. Bevor wir aber mit dem Text selber anfangen, schauen wir doch noch, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Also in welcher textlichen Umgebung. Wir sind also in der Apostelgeschichte 16 und es ist die Zeit der zweiten Missionsreise von Paulus. Der Paulus hat in der Apostelgeschichte insgesamt 3 Missionsreisen gemacht. Ein paar Exegeten zählen auch noch eine vierte dazu. Wenn ihr schaut, wo wir zeitlich hier sind, es ist 49 bis etwa 52 nach Christus ist die Reise gegangen. Also etwa 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist. Ihr könnt euch jetzt einfach achten auf das Rote. Also jetzt schauen wir, ob ich das hier kann. Ah, der ist ein bisschen langsam, der Punkt. Also der Paulus und der Silas haben angefangen, ich mache das ohne das, unten rechts in Jerusalem. Und nachher sind sie über Ankara, also Kleinasien, das ist die heutige Türkei, aufgegangen bis mal nach Troas. Und in Troas, das ist die Vorgeschichte, haben sie eigentlich wieder wollen, auf das Schwarze Meer, nach Bithynien und dort gehen und wieder zurück auf Jerusalem. Das haben sie eigentlich wollen. Dann hat der Heilige Geist gesagt, nein, ihr macht etwas anderes. In Troas hatte Paulus einen Traum gehabt. Dort ist ein Mann aus Makedonien, also im heutigen Griechenland, dort oben, ihm erschienen und hat ihm gesagt, Paulus, komm auf Makedonien, wir brauchen deine Hilfe hier. Und darum ist der Paulus mit dem Silas in ein Segelboot gestiegen und dort rauf nach Philippi. Ich weiss nicht, wie gut dass man es sieht. Philippi ist das heutige Kavala. Also das gibt es heute immer noch, das kann man auch anschauen. Seit 2016 ist Philippi Weltkulturerbe. Und dort kann man auch noch das Gefängnis anschauen, wo die gsi sind und so weiter. Es ist also das erste Mal, wo der Paulus und der Silas auf europäischen Boden gekommen sind. Und es ist auch das erste Mal, wo der Widerstand gegen das Evangelium nicht von jüdischer Seite, vom Hohen Rat, vom Synhedrion zum Beispiel gekommen ist, sondern von römischer Seite. Und was die dort als Unschönes erlebt haben, das schauen wir uns jetzt an.
Kapitel 61. Paulus und Silas im Gefängnis. Eine junge Frau hatte einen bösen Geist in sich. Die Leute hörten gern, was der böse Geist durch sie sagte. Sie gaben den Männern, für die sie arbeitete, Geld dafür, dass sie den bösen Geist hören durften. Immer wenn Paulus und Silas vorbeigingen, folgte ihnen die Frau. Dabei sprach der böse Geist. Eines Tages befahl Paulus dem bösen Geist, die Frau zu verlassen. Das geschah auch. Die Männer, für die sie arbeitete, waren wütend. Jetzt konnten sie kein Geld mehr verdienen. Die Männer brachten Paulus und Silas zu den obersten Beamten der Stadt. Sie sagten, dass Paulus und Silas Unruhe stifteten. Die Beamten ließen Paulus und Silas auspeitschen und ins Gefängnis werfen. In der Nacht beteten Paulus und Silas und sangen dem himmlischen Vater Loblieder. Jeder im Gefängnis konnte sie hören. Plötzlich bebte die Erde. Die Türen des Gefängnisses öffneten sich. Der Wärter erwachte und sah, dass die Türen offen waren. Er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus sagte dem Wärter, er solle sich keine Sorgen machen. Die Gefangenen seien alle noch da. Der Wärter kniete vor Paulus und Silas nieder und fragte, wie er errettet werden könne. Paulus und Silas erzählten dem Gefängniswärter und seiner Familie vom Evangelium. Der Wärter und seine Familie ließen sich noch in dieser Nacht taufen. Am nächsten Tag ließen die obersten Beamten Paulus und Silas frei. Die beiden zogen in eine andere.
Jetzt kommen die zwei also auf Europa, denken, hey, wenn uns der Geist hier angelockt hat, muss ja irgendwie das Evangelistenparadies sein. Was passiert? Sie werden ins Gefängnis geschmissen und vorher noch so richtig hart verdrescht. Da fängt unser Text an. Der Kerkermeister hat also den Auftrag bekommen, um sie zu bewachen. Und dann heisst es im Text, er hat sie ins innerste Gefängnis, das ist die dunkelste Zelle, hineingeschmissen. Ah, das ist übrigens noch das Gefängnis, wo sie gelandet sind, wahrscheinlich. Es wird ja auch viel Geld verdient mit so christlichem Tourismus, muss man auch sagen. Aber nehmen wir mal an, das war da gewesen und sie sind dann hier hineingehockt. Römische Gefängnisse waren sehr oft unter dem Boden gewesen. Und wenn es heisst, die innerste Zelle, dann war es die dunkelste, hässlichste, grusigste Zelle, gewesen, wo die reingeschmissen wurden. Das heisst, es war dunkel, gewesen, es hatte kein Licht, gehabt, der Sauerstoffgehalt war schlecht, gewesen, es hatte kein Fenster, gehabt, vielleicht hatte es Tiere, gehabt, wo man auch nicht unbedingt im Gefängnis haben will, wenn man dort unten sitzt. Sie sitzen also dort im Dunkeln, haben die Füße im Block, vielleicht haben sie noch so Bilder vom Mittelalter, wo ein Block ist nachher so ein Holzbalken gewesen, wo man aufmachen konnte und dann haben wir die Füße dort rein getan, und dann ist es wieder zugegangen und dann ist man so einfach gesessen. Also es hat auch noch weh getan mit der Zeit, weil man nicht unbedingt können liegen, drehen, hast du sowieso nicht können. Und ziemlich sicher sind ihre Hände mit Seilen angebunden gewesen und die sind halt so einfach in dieser Zelle hineingehockt. Ich stelle mir den Silas und den Paulus so vor, wie sie dort unten gehockt sind in der Dunkelheit. Nicht haben können schlafen, nicht haben gewusst, wie sie sitzen. Und dass der Silas zum Paulus sagt, Paulus, so habe ich es mir nicht vorgestellt in Europa. Was machen wir jetzt? Und dass der Paulus mit den Schultern zuckt und sagt, ich weiß es auch nicht. Was bleibt uns noch anders, als unsere alten Lieder zu singen und unsere alten Worte zu sprechen? Und dann, mitten in der Nacht, vielleicht auch in der tiefsten Nacht von ihrer eigenen Seele, fangen die zwei Apostel an zu singen und zu beten. Vielleicht ganz leislich, vielleicht hat jemand einfach gesagt, ich fange mal an zu summen, ein anderer ist eingestiegen. Und mit der Zeit sind wahrscheinlich ihre Gebete immer mutiger geworden, sind ihre Lieder immer kräftiger geworden, ihre Stimmen immer stärker. Wir wissen nicht, mit welcher Absicht und mit welcher Haltung, dass sie dort in ihrem Gefängnis gesungen haben. Ich stelle mir nicht vor, dass sie voll Geist und voll Freude gesagt haben, es ist die beste Zeit jetzt für eine Anbetungszeit, hier innen, Füße im Block. Ich denke eher, sie sind pragmatisch und haben gesagt, ich weiß nichts Besseres mehr als jetzt zu singen. Wir haben kein anderes Wort in Sinn in dieser Situation im Gefängnis als die alten Worte von unseren Vorfahren. Und dann passiert etwas. Plötzlich ist ein Erdbeben gekommen, die Grundmauern des Gefängnisses sind erschüttert worden, alle Türen sind aufgegangen und von allen Gefangenen sind Fesseln abgefallen. Das ist der erste Vers in dem Text, wo ich drüber gestolpert bin und habe angefangen zu ahnen, welche Ausmaß eine feine, ganz einfache Anbetung und Gebet kann annehmen. Ich bin darüber gestolpert, dass nur weil zwei Leute gesungen und angebetet haben, die Auswirkung war, dass von allen Leuten sind die Fessel abgehängt und von allen Leuten sind die Türen aufgegangen, von allen Gefangenen. Dann habe ich mir überlegt, krass, du weißt nicht, was mit deinem Wohnblock passiert, weil du dich entscheidest, runterzuknündeln und zu beten. Oder dein Lied anzustimmen. Mag es schräg sein, mögen deine Worte brüchig sein. Du weißt nicht, was mit deinem Quartier passiert. Du weißt nicht, was mit deiner Schule passiert, wenn du als Lehrperson für eine Schülerin oder einen Schüler betest. Es ist natürlich jetzt für den Kerkermeister schlimm, der hat es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich bin ein bisschen hängen geblieben an dem aus dem Schlaf auf und dann dachte, was bist denn du für ein Kerkermeister? Und er hat gesehen, oh, es ist etwas mega Schlimmes für mich passiert, ich hatte eine Aufgabe gehabt und ich bin dieser Aufgabe nicht nachgekommen. Und er greift zu seiner Dienstwaffe und will sich in sie hineinstürzen, will sich also mit der umbringen. Und der Paulus sieht das irgendwie und schreit so ihm in letzter Sekunde, halt, tut er nichts an, wir sind doch alle da. Das ist das zweite Interessante, wir sind doch alle da. Das heisst, es sind alle Türen offen und alle Gefangenen sind trotzdem dort geblieben. Ich habe mir überlegt, neben dem, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, jetzt kommt das Drama, jetzt bleiben wir da, haben sie auch gemerkt, wow, jetzt passiert etwas mega Krasses, das auch für mein Leben heftige Auswirkungen haben kann. Was auch interessant ist hier, dass die Rolle verkehrt wäre, es passiert ein Rollenwechsel. Oder? Bis jetzt war der Kerkermeister der, der alle Macht hatte. Und die zwei Gefangenen waren wirklich immobil, sie hatten keinen Einflussbereich, sie waren einfach dort und sind halt gefangen. Und jetzt wechselt es und der Paulus übernimmt Verantwortung und der Paulus ist der, der jetzt Zügel in die Hand nimmt von unserer Szene. Weil es ja noch dunkel war, hat der Kerkermeister ein Licht gewählt, um zu schauen, ob das stimmt, ob die wirklich nicht abgehauen sind. Ist reingegangen in die Zelle, wahrscheinlich Gefangene rundherum gestanden, und hat den Paulus und den Silas gefragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werden kann. Exegetinnen sind sich bei dieser Stelle nicht sicher oder denken, es ist so ein literarischer Kniff, dass man nicht weiss, ist es so, man nennt das in der Theologie soteriologisch deutet, also geht es ums Heil, will er wissen, wie kann ich gerettet werden, dass ich in den Himmel komme, oder ist es einfach eine sehr menschliche Antwort oder eine Frage, was muss ich machen, dass ich aus dieser Situation wieder rauskomme. Nehmen wir mal das Erste an. Das ist für mich der Kern der Geschichte und dort habe ich auch gecheckt, grundsätzlich, wie oft ich und vielleicht auch ihr Texte noch durch eure Sonntagsschulbrille anschaut. Wenn vor etwa einem Monat mich jemand gefragt hätte, hey, um was geht es in der Geschichte, wo Silas und Paulus im Gefängnis sind, dann hätte ich gesagt, ah, das ist die Geschichte, wo Gott ein grosses Erdbeben macht und sie beten an und er tut sie eben so dann aus dem Gefängnis holen. Und bei dem habe ich gecheckt, dass es überhaupt nicht stimmt. Vielleicht seid ihr jetzt so und denkt, ihr kennt die Bibel so gut, aber ich wollte das einfach sagen. Manchmal in unserer Erinnerung ist das noch so eine Sonntagsschulhermeneutik. Also so, wie der Text ausgelegt wird, erinnere ich mich daran, wie ich es in der Sonntagsschule irgendwie gelernt habe und dass es gar nicht stimmt. Es geht nämlich um das Heil von dem Kerkermeister. Und es geht sogar noch um mehr, es geht um das Heil und um den Glauben vom Kerkermeister und seiner ganzen Familie. Das sehen wir hier. Interessanterweise ist das dem Autor, also dem Lukas, dem Autor von der Apostelgeschichte, so wichtig gewesen, dass sein ganzes Haus auch noch zum Glauben gekommen ist, dass er es dreimal nacheinander sagt, oder? Glaub an Jesus und dann wirst du und dein Haus selig. Und alle, die in seinem Haus waren und so weiter. Einfach, ihr seht das, was jetzt hier so geil ist. Und wenn wir wieder zurückkommen zu dem Bild vom Anfang, dann ist das wie ein weiterer Kreis, oder? Ich habe das jetzt mal... Ah, das kommt nachher. Zweite ist, was passiert mit dem Kerkermeister, was passiert mit seinem Herz. Also eben, wir haben zuerst geht es um die anderen Gefangenen, die werden auch noch frei durch die Anbetung. Dann wird der Kerkermeister gläubig, aber nicht nur der Kerkermeister wird gläubig, sondern seine ganze Familie. Und mit dem Gefängniswärter passiert eben auch noch etwas. Durch die Anbetung von Paulus und von Silas wird er zum barmherzigen Samariter und holt die Leute zu sich heim, kümmert sich selber um die Wunden von seinen ehemaligen Gefangenen. Er wird zweitens auch noch zum grosszügigen Gastgeber. Also er holt seine ehemaligen Gefangenen zu sich an den Tisch und die feiern ein grosses Fest und freuen sich, dass er zum Glauben gekommen ist. Jetzt kommt das, was ich vorher angesprochen habe. Ich weiss nicht, wie gut ihr es sehen könnt. Das sind vier Kreise. Und das habe ich dann gecheckt, dass es das Bild ist, wenn du einen Stein ins Wasser rührst. Anbetung hat Auswirkungen, die wir uns nicht vorstellen können. Oder zuerst ist die Anbetung, ich habe das genannt, Anbetung in größter Verlassenheit. Dann sind die Gefangenen schon mal Zeugen. Das wird schon mega viel mit ihnen gemacht haben, mit ihrem Glauben, oder dann sind sie vielleicht gläubig geworden. Der Kerkermeister hat gecheckt, dass es um viel mehr geht als das, was er in seinem Leben bis jetzt glaubt hat, sagt alles. Und noch das ganze Haus wird dran gehängt. Im alten Orient, wenn ein Haus steht, dann müsst ihr euch nicht so ein Einfamilienhaus mit Garten und Hund vorstellen, sondern dann sind das wirklich Verwandte, dann sind das Angestellte, dann sind das Viecher von mir aus noch. Also das wird locker eine 20-köpfige Community gewesen sein, die dort involviert war. Nur weil der Paulus und der Silas ihre schwachen Lieder gesungen haben. Jetzt habe ich etwas vergessen. Warte schnell. Das haben wir schon vorher gesehen, das ist der Kerkermeister, mit dem passiert auch noch etwas. Er wird zum Krankenpfleger und zum Gastgeber. Übrigens kommen der Paulus und der Silas schon aus dem Gefängnis raus, aber durch ganz normale Staatsgewalt. Das habe ich meinem Sonntagsschul-Kinderhirn dann auch müssen sagen. Sie kommen schon raus, aber ich glaube, das war für Gott so eine Randnotiz gewesen. Dass er es nicht einmal für so wichtig gefunden hat, dass er das selber macht. Er sagt, ja, das kann dann schon die Polizei machen. Wenn es euch ein bisschen geht, wie wir in dieser Vorbereitung, dann lest ihr den Text und denkt, crazy. Mega krasser Text. Und ich habe jetzt versucht, ein bisschen fünf Szenen oder Sätze zusammenzufassen, weil das ist ja irgendwie unsere Aufgabe, um zu sehen an diesem Text, was ist Kraft und was sind Aus- und Nebenwirkungen der Anbetung. Und jetzt komme ich zu meinem Untertitel zurück. Ich habe es auch noch wichtig gefunden, das Wort Nebenwirkung. Oder Auswirkung ist irgendwie klar, du machst etwas und die Auswirkung ist, die Folge ist irgendetwas anderes. Nebenwirkung, glaube ich, ist, weil die zwei wahrscheinlich nicht in dieser Zelle gesessen sind, mit dem berechnenden Blick, hey komm, wir arbeiten jetzt, wir sprechen jetzt unser Gebet, weil wahrscheinlich macht Gott ein Erdbeben, der Kerkermeister will sich umbringen, wir werden ihn retten, nachher wird er gläubig und sein ganzes Haus und am Schluss kommen wir an seinen Tisch. Es ist jetzt lustig, aber es ist schon noch eine ernste Angelegenheit. Ich glaube wirklich, die sind einfach dort in dieser Gefängniszelle und haben gesagt, ich weiss nicht, was ich beten soll. Ich weiss nicht, was ich machen soll, außer beten und singen. Und was nachher aus dem erwachsen ist. Was ist passiert, weil der Silas und der Paulus sich von ihrem Gebet nicht haben abhalten lassen? Die Türen sind aufgegangen. Wenn man das metaphorisch sehen will, kann man auch sagen, neue Perspektiven haben sich aufgetan durch das Singen und durch das Beten von diesen zwei. Nicht nur für sie selber, also die positive Auswirkung ist nicht nur bei ihnen geblieben, sondern für alle Gefangenen sind die Türen aufgegangen. Und für alle Gefangenen sind Fesseln runtergefallen. Freiheit und Weite statt Enge und Verknurztheit in unseren Herzen, das ist Anbetung. Und nicht nur ist der Gefängniswärter selber zum Glauben gekommen, sondern sein ganzer Hausstand. Und was mit all diesen Zeugen passiert ist, die dort auch noch dabei waren und das gesehen haben, da sagt der biblische Text nichts dazu. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar von diesen anderen Gefangenen dann heim sind, wenn sie raus haben können und sich überlegt haben, was hat jetzt das für mein Leben für eine Bedeutung? Der Gefängniswärter selber, sein Herz und seine Identität wird verändert. Er wird zum Gastgeber und zum barmherzigen Samariter. Und als letztes passiert eine wunderschöne Integration, wo alle Leute an einen Tisch kommen, die unter anderen Umständen wahrscheinlich nie zusammengefunden hätten. Jetzt schaust du das vielleicht an und denkst, ja, schön, dass das diesen Leuten passiert ist. Aber das kann man mit meiner Situation überhaupt nicht vergleichen. Das sind schließlich Apostel gewesen. Sicher, überall, wo die angebetet haben, haben sie im Geist voller Freude dem einen Zeche schon im Himmel ihre Lieder gesungen. Das hat mit meiner Situation überhaupt nichts zu tun. I doubt it. Ich zweifle daran. Wenn ich mir vorstelle, das waren zwei ganz normale Leute, die verschlagen worden sind, hart geschlagen heisst auspeitscht, und in ihren Zellen gesessen sind, Füße im Block. Ich weiss nicht, mit wie viel Freude und Vollmacht sie da wirklich ihre Lieder gesungen haben. Oder ob es nicht viel mehr so ein Paulus war, wo Gott ihm an anderer Stelle gesagt hat, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Wo er dem Engel oder Gott dreimal gesagt hat, nimm jetzt den Dorn von mir, ich kann nicht zu meiner richtigen Größe aufblasen werden, wenn mir das so wehtut. Und Gott hat gesagt, nein, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, das ist der Paulus, der dort angebetet hat. In der Dunkelheit, vielleicht hat er auch schief gesungen, vielleicht sind im Text nicht mehr Sinn gekommen. Das ist alles möglich. Theologisch beweisen können wir ja nicht. Aber ich möchte einfach sagen, dass es Menschen gewesen sind und dass sie uns viel näher gewesen sind, als was ihr jetzt vielleicht glaubt. Mein Anliegen heute am Morgen ist folgendes. Unterschätzt die Kraft von einem schwach gemurmelten und falsch gesungenen Gebet nicht. Sind wir nicht so arrogant und haben das Gefühl, wir können die Auswirkungen von dem, was wir beten und singen und was Gott nachher daraus wird machen, im Blick haben. Ich rede auch zu mir selber, ich hocke genau im gleichen Boot. Sind wir nicht so arrogant und haben das Gefühl, wir können die Rechnung machen in unserer Gefängniszelle. Wenn ich jetzt arbeite, was soll schon passieren? Wenn ich jetzt, ob ich jetzt ein Lied singe oder nicht, ob ich jetzt meine Worship-Zeit mache oder nicht, wer interessiert es? Ich habe die Emotionen nicht, ich fühle mich nicht so, der Geist, er ist irgendwie nicht in mir oder ich spüre nicht. Kommen wir nicht auf das rein, dass wir das Gefühl haben, wir können die Rechnung machen, wir können die Frage beantworten. Können wir nicht. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Du weißt nicht, was es für Mitgefangene gibt in deinem Umfeld, die darauf angewiesen sind, dass du deine Lieder singst und dass du deine Gebete redest oder von mir aus stammelst. Du weißt nicht, wo es in deinem Umfeld, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz einen Kerkermeister gibt, der darauf wartet, dass du betest und dass du deine Lieder singst. Auch wenn du sagst, ich habe jetzt Emotionen dazu gerade nicht. Ich fühle mich gerade nicht so, ich habe auch keine Lust. Oder ich habe auch nicht das Gefühl, ich bete und singe jetzt in der Autorität von Gott. Das macht nichts. Du weißt nicht, wo es die Mitgefangenen hat und wo es den Kerkermeister gibt. Und du weißt nicht, welche Türen werden aufgehen und welche Fesseln werden gesprengt werden, wenn du dich nicht von deinem Gebet abhalten lässt. Jesus, wie viele Mal sind wir schon der Paulus und der Silas gesehen in dieser Zelle? Weit und innen, ohne Fenster, in der Dunkelheit, irgendwie die Füße im Block. die Hände zusammengebunden und haben einfach gedacht, ist das jetzt gewesen? Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Und wie viele Mal haben wir uns abhalten lassen durch ja, unsere Umstände, das, was Joni nächste Woche wird erläutern, und haben es aufgegeben, das Bett, und haben es aufgegeben, das Singen. Und Jesus, unsere Gemeinde ist jetzt vor deinem Thron, sie ist jetzt da und ich bitte dich, dass du kommst. Dass du kommst in unsere schwachen Gebete, dass du lässt dich nicht abhalten durch unsere Melodien, die manchmal nicht ganz stimmen, wo wir manchmal einen Text vergessen, wo wir die Emotionen nicht haben dazu, um das irgendwie zu singen. Das macht nichts. Wir sind schwache Gefäße, wir gehen so einfach kaputt, Jesus, und du liebst uns. Du liebst uns. Deine Gnade soll uns genug sein, Jesus. Und ich bete dich aber trotzdem, Herr, die Anbetungszeit, die wir heute haben, wo wir heimgehen und sagen, und ich bete trotzdem und ich singe mein Lied, auch wenn ich mich nicht so danach fühle, dass dann Grundmauern von Gefängnis erschüttert werden, Herr. Gib uns die Kraft durch unsere Schwäche, Jesus. Zeig du deine Kraft, zeig du deine Stärke, zeig du deine Auswirkungen, Herr. Ich werde sehen, dass die Türen aufgehen von Mitgefangenen. Ich werde sehen, dass Fesseln abgehen, Jesus, durch die Musik. Durchs Betten, durch deinen Geist allein, Herr. Hilf uns, dass wir nicht das Gefühl haben, wir können die Frage beantworten, dass wir die Auswirkungen von dem, was wir irgendwie gerade vorhaben zum Betten oder Singen können, abschätzen und dass wir nicht berechnen werden, Jesus. Ich erwarte von dir, dass du reinbrichst, Herr, in die Schwachheit hinein, in falsche Melodien, in brüchige Texte, Christus Jesus. Und wenn in dir jetzt etwas angesprochen worden ist, wenn du dich irgendwie abgeholt fühlst und etwas willst bebeten, dich bebeten lassen, segnen lassen, dann haben wir auch hinten im Foyer Leute, die für dich beten und gerne für dich da sind.